Vor vielen Jahren habe ich einen Film gesehen mit dem Titel Ein Mann wie Hiob. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Jakob Bock, einem Juden, der im Russland der Zarenzeit, zum Ende der Zarenzeit lebte. Zu der Zeit gab es Verfolgungen, Judenverfolgungen. Er floh nach Kiew und gab sich dort als Nichtjude aus. Bekam eine Anstellung als Gehilfe, aber sein Herr war ein trunksüchtiger Judenhasser. Jakob hatte kein leichtes Leben, weil er immer Angst hatte, entdeckt zu werden als Jude, enttarnt zu werden. Er stieg zum Aufseher auf in der Fabrik seines Herrn, aber dort war ein Vorarbeiter, der ihm das Leben richtig schwer machte, wo er nur konnte. Ganz schlimm wurde es für Jakob, als in der Nachbarschaft ein Junge getötet wurde. Ohne Beweis wurde Jakob beschuldigt. Er kam ins Gefängnis und dann kam es ganz schlimm. Es wurde bekannt, dass er Jude ist und dann machte man ihm das Leben regelrecht zur Hölle. Er wurde schrecklich schikaniert und gefoltert, obwohl er überhaupt nichts Böses getan hat, obwohl nichts bewiesen war. Aber der schwer geschundene Mann lässt sich nicht brechen durch all die Misshandlung. Aber aus diesem Mann wird ein Mann wie Hiob. Hiob, mit dem er verglichen wird, ist den meisten von euch vielleicht bekannt. Ein vorbildlicher Mensch im Leben wie im Glauben. Doch dann erreichen ihn eine Hiobsbotschaft nach der anderen. An einem Tag verliert er seinen ganzen Besitz. Und was noch viel schlimmer ist, alle seine Söhne und Töchter, 10 Kinder. Damit nicht genug, Hiob wird schwer krank, sein Körper wird über und über von Geschwüren bedeckt, schließlich wendet sich auch noch seine Frau von ihm ab. Sie sagt, schwör dem Glauben ab oder schwöre Gott ab und stirb. Zwar kommen dann Freunde zu ihm und trauern mit ihm, trösten ihn, aber nach einer Zeit ist es dann vorbei. Dann haben sie nur noch kluge Ratschläge und sogar Vorwürfe. Trotzdem hält Hiob am Vertrauen zu Gott fest. Die Geschichte von Hiob ist sehr bekannt. Dass König David in einem Psalm ganz ähnliche Erfahrungen beschreibt, das ist weniger bekannt. Wir hören auf Psalm 38. Unter der Last von Krankheit und Schuld. Ein Lied Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Herr, du bist zornig auf mich, aber nimm die Strafe von mir. Peinige mich nicht länger. Deine Pfeile bohren sich in mich hinein und deine Hand drückt mich zu Boden. An meinem ganzen Körper ist nichts Gesundes mehr zu sehen. Und keins von meinen Gliedern ist heil. Das ist deine Antwort auf meine Schuld. Du zeigst mir damit, wie sehr du mir zürnst. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie wiegt zu schwer. Ich kann sie nicht mehr tragen. Ich war so töricht, dich nicht ernst zu nehmen. Darum eitern meine Wunden und riechen widerlich. Gebeugt vor Schmerzen, zerschlagen und voll Kummer, schleppe ich mich von einem Tag zum anderen. Tief in mir fühle ich das Fieber brennen. Am ganzen Körper ist kein heiler Fleck mehr. Mit meiner Kraft bin ich völlig am Ende. Die Qual ist zu groß. Ich kann nur noch schreien. Du weißt, wonach ich mich sehne, Herr. Du hast mein Stöhnen gehört. Mein Herzschlag flattert, meine Kraft ist fort. Selbst meine Augen versagen mir den Dienst. Die Freunde und Nachbarn meiden mich. Sie fürchten sich vor meinem Unglück. Auch meine Nächsten sind nun fern von mir. Man will mir ans Leben, stellt mir Fallen. Man wünscht mir Unheil, redet, was mir schadet, verleumdet mich den ganzen Tag. Ich aber stelle mich taub und höre, als höre ich nichts. Mein Mund bleibt stumm, als könnte ich nicht reden. Ich bin wie einer, der nicht hören kann und deshalb keine Antwort gibt. Denn ich verlasse mich auf dich, mein Gott und Herr. Du wirst an meiner Stelle Antwort geben. Ich möchte nicht, dass sie mein Unglück feiern, dass sie sich überheben, wenn ich strauchle. Denn es fehlt nicht mehr viel zu meinem Sturz. Meine Schmerzen erinnern mich ständig daran. Ich gestehe es, ich habe gesündigt, ich finde keine Ruhe wegen meiner Schuld. Doch meine Todfeinde sind stark und mächtig. Viele sind es, die mich grundlos hassen. Gutes vergelten sie mir mit Bösem und feinden mich an, weil ich das Gute suche. Herr, lass mich nicht im Stich. Bleib nicht fern von mir, mein Gott. Komm, hilf mir bald, Herr, du mein Retter. Unter der Last von Schuld und Krankheit, so lautet die Überschrift zu diesem Psalm in der Guten Nachricht Bibelübersetzung. Und sicher konntet ihr die Last spüren, unter der der Beter fast erdrückt wird. Das ist keine leichte Sache, mit der wir heute zu tun haben. Ich wollte ehrlich gesagt den Psalm erstmal beiseite legen, der ist für heute vorgeschlagen. Aber dann dachte ich, es gibt im Leben nicht nur leichte Sachen. Und man muss sich dem Schweren auch mal stellen können. Es geht hier um Erfahrungen in schwerer Krankheit. Und das ist das Thema heute, Erfahrungen in schwerer Krankheit. Die erste Erfahrung, Krankheit und Schuld. Wenn man die ersten Verse liest, finde ich, ist das sehr erschreckend. Herr, du bist zornig, strafst mich, du peinigst mich, du bohrst deine Pfeile in mich hinein, deine Hand drückt mich zu Boden. Das ist die Antwort auf meine Schuld. Ist das der Gott, den wir durch Jesus kennengelernt haben? Der menschenfreundliche und liebende Gott? Gewiss nicht. Gibt es in der Bibel zwei Götter, einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen, aus dem Alten der kalte und harte, aus dem Neuen der warme und zarte? Zunächst einmal, Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Und den kann man nicht teilen und darf man nicht teilen. Und wir dürfen beim Bibellesen nicht irgendwelchen Versuchungen und Fehlern, Denkfehlern, unterliegen. Die Versuchung wäre, Gott weich zu spülen. Durch alle möglichen Zusätze zum Waschwasser den Pullover schön kuschelig warm zu machen und weich. Einen kuschelig weichen Gott, damit wir ihn tragen, ihn ertragen können. Das wäre eine Versuchung. Vieles an Gott und seinem Tun verstehen wir einfach nicht. Und wir sollten nicht so tun, als ob wir ihn in allem und immer verstehen. Gott bleibt ein Geheimnis. Vieles bleibt unverständlich im Alten Testament, auch manches im Neuen Testament, manches im eigenen Leben, vieles in unserer Welt bleibt unverständlich. Und das hat alles mit Gott zu tun. Auf der anderen Seite sollen wir natürlich unseren Verstand nicht ausschalten. Hier im Psalm konkret bedeutet das, wir haben es nicht mit einer Dogmatik zu tun, mit einer theologischen Lehre von Gott, sondern mit einem persönlichen Gebet. Und das ist ein Unterschied. Der Beter empfindet seine Krankheit als Strafe von Gott, als Zorn, als Peinigung, als Pfeil, der ihn durchbohrt, als Druck, der ihn niederdrückt, aber es ist sein Empfinden. Das ist seine Erfahrung oder eine Erfahrung, die fast jeder Schwerkranke macht, dass er irgendwann sagt oder denkt, warum gerade ich? Oder was habe ich falsch gemacht? Warum straft mich Gott? Warum macht er das? Aber dass fast alle Menschen in einer solchen Lage sagen oder denken, warum straft mich Gott, das bedeutet nicht, dass es richtig ist. Es ist ein Unterschied zwischen dem, wie wir Gott in einer Extremsituation empfinden und dem, wie er wirklich ist. Da ist unser Blick manchmal eingeschränkt und wir sehen nicht das ganze Bild, was wir ja sowieso von Gott nicht immer wissen oder sehen. Die zweite Erfahrung, Krankheit und Schmerzen. Gebeugt von Schmerzen, zerschlagen und voll Kummer schleppe ich mich von einem Tag zum anderen. Tief in mir fühle ich Fieber brennen. Am ganzen Körper ist kein heiler Fleck. Mit meiner Kraft bin ich völlig am Ende. Die Qual ist zu groß. Ich kann nur noch schreien. Der Beter ist vor Schmerzen und Schwachheit ganz am Ende. Völlig am Ende. Völlig fertig. Verzweifelt. Er kann nur noch schreien. Oder stöhnen. In Psalm 73 wird das auch beschrieben. Als es mir wehtat im Herzen und stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Er hat den Verstand fast völlig verloren. Es geht hier nicht nur um den kranken Körper, sondern um das, was es mit einem Menschen machen kann. Um die kranke Seele, den seelischen Schmerz, der einen fast verrückt macht. Und damals gab es noch keine Palliativmedizin. Manches kann man abmildern, aber alles auch nicht. Wer schon mal in einer ähnlichen Situation war, wird diese Erfahrung vielleicht nachvollziehen können, dass man nichts mehr denken kann. Die dritte Erfahrung, Krankheit und Sehnsucht. Trotz größter Not wendet sich der Beter nicht von Gott ab, sondern zu ihm hin. Er betet, du weißt, wonach ich mich sehne, Herr. Du hast doch all mein Stöhnen gehört. Er wirft sein Vertrauen zu Gott nicht weg, er richtet seine Sehnsucht auf Gott. Und Gott hört hin, Gott weiß, was er will. So sagt es der Beter, du weißt, wonach ich mich sehne. Wissen wir es auch? Es wird noch nicht ausgesprochen, erst am Ende des Psalms, hier noch nicht. Wir können erstmal nur vermuten, er sehnt sich bestimmt nach Heilung. Klar, würde jeder machen und macht jeder. Er möchte wieder genesen, wieder gesund werden, möchte leben können, wie alle anderen auch. Zumal, wenn man noch jung ist, relativ jung. Oder zumindest möchte er Gottes Hilfe in der Not erfahren, dass ihm der schlimmste Schmerz genommen wird, dass er Linderung in seinem Leid erlebt, dass das Leben erträglich wird, dass ihm noch Zeit geschenkt wird, eine gewisse Zeit vielleicht. Vielleicht sehnt sich der Schwerkranke auch nach Erlösung, dass das Leid endlich ein Ende hat. Dass der Beter Frieden findet, dass er heimgehen kann zu seinem Vater im Himmel. Mancher wartet nur darauf, dass es endlich zu Ende geht. Wenn Menschen durch Tiefen geführt werden, bekommen sie manchmal einen Tiefgang, den sie sonst nicht hätten in ihrem Leben. Wie ein Schiff, das schwer beladen wird und dann tief im Wasser sinkt, immer tiefer. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott das Schiff nicht untergehen lässt. Unser Schiff nicht und das andere auch nicht. Die vierte Erfahrung, Krankheit und Verlassenheit. Die Freunde und Nachbarn meiden mich, sagt der Beter. Das ist schon eine eigenartige Sache. Nachbarn und sogar Freunde kommen nicht mehr vorbei. Sie vermeiden den Kontakt, die Begegnung. Der Beter bringt das Verhalten der Freunde auf den Punkt. Er sagt, sie fürchten sich vor meinem Unglück. Als wäre er aussätzig, als wäre seine Krankheit ansteckend, was sie natürlich nicht ist. Damals war das so Und heute gibt es diese Erfahrung auch. Bis heute immer wieder. Woran liegt das? Es ist unangenehm, der Not zu begegnen, dem Leidenden in die Augen zu blicken, vielleicht dem eigenen Leid, das irgendwann kommt, in die Augen zu blicken. Es kostet Überwindung, hinzugehen, und dann kommen irgendwann Fragen: Wie werde ich ihn antreffen? Und was soll ich ihr denn sagen? Bin ich überhaupt willkommen? Und je länger man einen Besuch aufschiebt, umso schwerer wird es, bis es einem fast unmöglich erscheint, hinzugehen und eine Freundschaft zerbricht. Ja, es ist unangenehm, hilflos und sprachlos zu sein. Dabei wäre es nur nötig, da zu sein, einfach nur da zu sein, hinzugehen, zuzuhören, auszuhalten, die Last mitzutragen. Beim Beter hier kommt noch eins dazu: Auch meine Nächsten sind mir nun fern. Es muss nicht zwingend so sein, dass einen die Frau verlässt, wie bei Hiob, oder dass die Familie sich abwendet, aber sie ist fern. Der Beter spürt die Nähe nicht mehr. Er fühlt sich alleingelassen, obwohl die Verwandten, die Familie sich vielleicht ganz liebevoll um ihn sorgen. Trotzdem fühlt er sich in seinen Erfahrungen fern. Er fühlt sich abgeschnitten. So ist das manchmal. Die fünfte Erfahrung: Krankheit und Verachtung. Man will mir ans Leben, stellt mir Fallen, wünscht mir Unheil. Man redet, was mir schadet, verleumdet mich den ganzen Tag. Meine Todfeinde sind stark und mächtig. Viele hassen mich grundlos. Der Beter ist nicht nur todkrank, er hat auch noch Todfeinde. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Die Leute hassen ihn ohne Grund, schaden, wo sie nur können, wünschen Unheil, wollen ihn zu Fall bringen, begehen Rufmord und schrecken auch vor Mord nicht zurück. Mit solchen Feinden haben wir es normalerweise nicht zu tun. Es sei denn, jemand hat mit Mobbing zu kämpfen oder mit sexuellem Missbrauch oder mit massivem Machtmissbrauch. Das kann einen Menschen zerstören, ja, psychisch und physisch, dass jemand lebensunfähig wird oder jemand in den Tod getrieben wird. Und das gibt es auch heute. Aber es gibt auch feindliches Verhalten, absichtlich oder leichtfertig. Wenn zum Beispiel jemand im Blick auf einen Schwerkranken sagt oder denkt: Das muss doch irgendeinen Grund haben, dass er so leiden muss. Da muss doch irgendeine verborgene Schuld vorliegen. Vielleicht haltet ihr das für abwegig, dass jemand so denkt. Ich kenne so ein Beispiel und ich fand es sowas von verletzend und gemein. Aber das gibt es. Die Freunde von Hiob haben so gedacht und ihn bedrängt, er soll seine Schuld bekennen, obwohl gar keine vorlag. Die Jünger von Jesus haben so gedacht, als sie den von Geburt an blinden Mann gesehen haben. Sie sagen zu Jesus: Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Er selbst oder seine Eltern? Also irgendwas muss doch da sein. Jesus antwortet darauf: Weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er wehrt den direkten Zusammenhang von Schuld und Krankheit ab. Das geht so einfach nicht. Wenn Krankheit überhaupt einen Sinn hat, dann soll dadurch Gottes Macht sichtbar werden. So denkt Jesus. Zum Beispiel, indem er heilt oder indem er hilft, indem er durchträgt. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit unbedachten Äußerungen, mit leichtfertigen Schuldzuweisungen. Das würde das Leid nur noch viel größer machen, als es so schon ist. Die letzte Erfahrung: Krankheit und Vertrauen. Der Beter wendet sich weg von den Vorwürfen der Feinde. Ich stelle mich taub, als höre ich nichts, mein Mund ist stumm, als könnte ich nicht reden. Er hört einfach nicht mehr hin auf dieses dumme Gerede, auf diese Verleumdung. Er diskutiert auch nicht mehr. Er rechtfertigt sich nicht für irgendetwas. Du wirst an meiner Stelle antworten, Gott. Gott wird Recht sprechen und sich auf die Seite des Beters stellen. Und am Ende des Gebetes steht das Vertrauen zu Gott. Vielleicht auch am Ende des Lebens steht das Vertrauen zu Gott. Ich verlasse mich auf dich, mein Gott und Herr. Lass mich nicht im Stich, bleib nicht fern von mir, mein Gott. Komm, hilf mir bald, Herr, du mein Retter. Der Beter setzt sein Vertrauen auf Gott und gibt sich in Gottes Hände. Er bittet um Gottes Nähe, um Gottes Beistand, um seine schnelle Hilfe. Er bittet um Gottes Rettung vor dem Tod oder auch durch den Tod hindurch zum ewigen Leben. Insgesamt macht der Beter sehr belastende, aber auch wertvolle Erfahrungen in seiner schweren Krankheit. Einmal ist er die anklagende Schuld, die großen Schmerzen, die tiefe Sehnsucht, die Verlassenheit von Freunden, die Verachtung durch Feinde, am Ende großes Vertrauen zu Gott. Und was machen wir mit diesen Erfahrungen? Wir können denen nahe sein, die schwer krank sind und vielleicht heute ein bisschen besser mitfühlen mit ihnen. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Gott uns hilft, wenn wir schwer krank sind oder schwer krank werden. Von Jesus heißt es im Alten Testament prophetisch, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus steht in Krankheit und Schmerzen nicht nur bei, er lädt die Krankheit und Schmerzen auf sich selbst. Und genauso die Folgen von Sünde und Schuld. Durch seine Wunden werden wir heil. Durch Jesus finden wir Frieden mit Gott, mitten in Krankheit und Leid und erst recht in der Ewigkeit. Amen.